So, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Genau, Lisi hat es angekündigt. Psalm 91 ist ein richtig schöner Psalm, den glaubt jeder mag. Den dürft ihr heute genießen. Ich habe gedacht, ich steige mal ein mit dem Kontext von dem Psalm. Der Kontext ist, dass der wahrscheinlich zusammengeschrieben worden ist mit dem Psalm 90, 91 und 92. Der 90er, das ist ganz interessant, wenn man da mal reinschaut. Der hat ganz viel Parallelen zu dem Psalm 91, ja. Zum Beispiel, du bist unsere Wohnung gewesen, ja. 1000 Jahre sind wie der gestrige Tag. Da sind mehrere Parallelen, die man da finden kann. Und auch chronologisch passen die zusammen. Der 90er fängt mit der Welterschaffung an. Der 91er, der macht dann weiter und endet letztendlich mein lebenslang, ja. Und der Psalm 92, der dankt dann für die Heilszusagen. Und interessant ist, wenn man dem Glauben schenken will, dass die zusammengeschrieben worden sind, dann ist Mose der Schreiber vom Psalm 91. Weil im Psalm 90 steht nämlich drin, dass Mose den Psalm geschrieben hat. Dann hätte er alle drei geschrieben, wenn die zusammengehören. Und dann wäre, und das ist interessant, ja, die jüdische Midrasch, Tehillim heißt die. Das ist so eine jüdische Schrift, ja, die bestätigt auch, der Psalm 91 ist von Mose. Und die schreiben dann, Mose war in der Wolke der Herrlichkeit, hat die Bundeslade empfangen, wie die gebaut werden soll, natürlich auch die 10 Gebote, die dann ja später da drin waren. Und was man an praktischer Theologie gewinnen kann, also Mose war in der Gegenwart Gottes, ja, in der massiven Gegenwart Gottes, ja, war der in dieser Wolke der Herrlichkeit drin, 40 Tage. Und wenn wir in der Nähe Gottes sind, ja, dann haben wir auch Offenbarungen von Gott, die wir dringend brauchen in schwierigen Zeiten, ja. Das finde ich so ein ganz schöner praktischer Gewinn, den man daraus ziehen könnte. Genau, jetzt kommt aber erstmal. Jetzt liest euch das jemand wunderschön vor, dem Psalm 91. Der Manfred haut uns das mal hier auf die Folie. Wir vertrauen Gott, zu Deutsch. Genau. Kannst du Finish machen? Kannst du ausmachen? So, ich finde das immer wunderschön, wenn die das so mit Musikuntermalung vorlesen. Ich hoffe, ihr habt es auch ein bisschen genossen. Genau, dann gucken wir mal auf mal die Folie. Ich mal kurz an. Sorry. Jetzt habe ich es erstmal an. Okay. Kontext haben wir schon. Genau. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Also wenn du unter dem Schirm bleibst, wie du das Bild da schon so schön siehst, ja, dann hast du einen gewissen Schutz vor dem niederprasselnden Regen und vielleicht auch vor den ganzen, es ist ja im übertragenen Sinne zu sehen, ja, vor den vielen Problemen und alles, was so auf uns reinrasselt, dann hast du einen gewissen Schutz, wenn du unter den Schirm des Höchsten bist. Ich habe euch da ein nettes Beispiel mitgebracht. Ich war in Wüstenrot auf dem Wellingtonienplatz. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein wunderschöner Grillplatz. Wenn ihr noch nicht da wart, müsst ihr mal hinfahren. Mit Mammutbäumen und Tretbecken und für Kinder ideal, Pfadfinder. Kleine Höhle ist auch noch in der Nähe. Und es hat geregnet ohne Ende. Ja, wir wollten grillen. Und wir waren wirklich, alle waren klitschnass, ja. Und den Kindern hat es nicht so viel ausgemacht, die haben ihren Spaß gehabt, trotz dem vielen Regen. Und dann bin ich irgendwann später mal nochmal dahin gefahren zu dem Platz. Und wäre ich hinten rumgelaufen, hätte ich gesehen, es hätte ein riesen Holzhaus gehabt. Wir wären unter dem Schirm dieses Holzhauses gewesen. Es war sogar eine Grillstelle innen drin, ja, mit Schornstein. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, ja. Der Schirm des Höchsten, ja. Der Schirm des Höchsten, der bringt dir wirklich einen gewissen Schutz und du bist nicht allem ausgeliefert, was da so kommt. Genau. Und dann geht's ja weiter. Der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Also wenn du in jemanden Schatten stehst, dann musst du wirklich nah sein, ja. Das geht nicht, wenn du hunderte Kilometer weg bist, sondern du musst nah dran sein. Das heißt, im Prinzip müssen wir uns irgendwo auch so ein Bewusstsein schaffen, alles, was ich mache in meinem Alltag, ja, das lenkt ja auch ziemlich ab von Gott, man kann sich ja nicht immer nur auf Gott konzentrieren, aber dennoch so ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln, Gott ist überall da, er geht mit mir überall hin, er ist bei mir und ich bin bei ihm und das ist einfach eine ganz starke Sache, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und neutestamentlich gesehen sind wir ja der Tempel Gottes, ja. Also Gott selbst wohnt in uns, ja. Für einen Juden war das eine ungeheuerliche Aussage im Neuen Testament, wo die das erste Mal von Paulus so geteacht bekommen haben, dass Gott in uns wohnt. Das war unvorstellbar vor einem Juden, ja. Das war ins Allerheiligste gehen, würde das bedeuten, ja. Und das durften wirklich nur die Priester, die besonders geweiht waren und berufen waren. Und jetzt wohnt Gott in jedem Einzelnen von uns. Und das ist natürlich ein Bewusstsein, was wir uns immer wieder geben dürfen, wo wir einfach tagsüber auch immer mal wieder an Gott denken dürfen, ihn anbeten dürfen, uns das ins Bewusstsein zu rufen. Gott möchte überall sein, in all deinen Lebensräumen, ja. Also er will nicht nur in der Abstellkammer sein, dass du ihn sonntags mal rauskruschtelst, sondern er will in allen Räumen sein. Ja, sogar im Wohnzimmer, wo du vielleicht Dreck unter den Teppich gekehrt hast, stört ihn gar nicht, ja, ist gar kein Problem. Manche Leute haben Angst, in die Nähe Gottes zu kommen. Aber ich sage euch was, Gott ist nicht derjenige, der uns verurteilt. Das ist der Teufel, das ist der Feind. Im Gegenteil, Jesus ist unser Anwalt. Und wenn wir zu ihm kommen, da hilft er uns aufzuräumen, sodass Ordnung in unserem Leben entsteht. Und er ist gnädig mit uns und er vergibt gerne. Und das ist einfach eine tolle Sache, das zu wissen. Und aus dem Grund ist es cool, wenn Gott in allen deinen Lebensräumen wohnen darf. Genau, dann kommen wir zur Folie 2. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Interessant ist hier, er sagt jetzt zu dem Herrn, ja. Das heißt, Gott muss wirklich der Chef sein, ja. Gott muss in dein Leben reden dürfen. Eine ganz wichtige Sache, ja. Und es macht ja auch Sinn, ja, Gott Herr sein zu lassen, weil er hat alle Weisheit, er ist allwissend, er hat den Überblick. Besser wie wir selber. Deswegen ist es cool, Gott als Herrn zu haben. Und interessant ist auch, ich sage, also das hat wirklich eine Aktion auch, das Ding, ja. Ich spreche etwas, ja, ich proklamiere etwas, nämlich dass er ist meine Zuflucht. Also ich bekenne nicht meine Zweifel, das machen wir manchmal auch gerne ganz schnell, ja, wo wir überall Zweifel haben, darüber nachzusinnen. Aber die abzulegen und da was gegenzusetzen, nein, ich bekenne einen Bibelvers, etwas, was mir hilft, ja, Gott wieder näher zu kommen, um meine Zweifel auch abzulegen, ja. Also ein lautes Bekenntnis hat eine unglaubliche Kraft auch. Wogegen Zweifel, die wir manchmal natürlich auch haben, die sind okay, dann müssen wir wieder zu Gott kommen und ein Bekenntnis finden, ein Glaubensbekenntnis. Und jetzt seht ihr hier so eine Abfolge. Erst habe ich die Nähe Gottes, habe ich ein tiefes Gottesbewusstsein und dieses tiefe Gottesbewusstsein, wo ich Gott begegne, ja, so wie Mose auch, ja, ist auch Gott begegnet und hat Erkenntnis bekommen. So kann ich dann die Erkenntnis bekommen, jawohl, Gott ist meine Zuflucht, er ist meine Burg, ja, auch wenn manche Dinge nicht so scheinen zuerst mal, ja, die Herausforderung manchmal andere Dinge sprechen, aber er ist meine Burg. Und wenn ihr euch die schöne Burg mal anschaut, so ganz einfach ist die da auf jeden Fall nicht zum Einnehmen, ne? Und Gott ist noch mehr als so eine Burg, ne? Das ist ja nur ein Bild. Also Gott ist wirklich, ja, unser totaler Schutz. Da habe ich noch ein schönes Glaubensbeispiel mitgebracht. So, ne, warte mal, falsch, die Blätter sind durcheinander, sorry. Gut, dann kommen wir nämlich zu Vers 4. Stimmt das überein? Ja. Denn er rettet dich vor der Falle des Jägers und vor der verderblichen Pest. Also die Falle des Jägers, ja, das klingt ja so ein bisschen hinterhältig, ne? Die Tiere laufen da im Wald oder irgend sowas und da ist eine Falle, ne, wo die reindappen können. Und ich glaube, der Feind, der ist sehr listig, ja, sagt uns auch Epheser 6. Das ist ein ganz listiger Dinger, der hat, sage ich mal, tausende Jahre Erfahrung, wie man Gläubige vom Weg abbringen kann, ja. Das heißt, wir brauchen wirklich Rettung von dem Feind, weil so viel Weisheit haben wir oft gar nicht, wie der Feind uns auch manchmal an List entgegenbringt. Und es ist manchmal gut, wir machen uns bewusst, was sind unsere Schwachstellen, ja, wo können wir Neid haben, ja, wo sind wir schnell auch, sage ich mal, wankelig. Das muss jeder für sich herausfinden. Aber Gott ist da, der uns retten will. Das müssen wir einfach wissen. Und am Kreuz hat natürlich die Rettung schlechthin stattgefunden, ja, im Neuen Testament. Das hat natürlich, diese Sicht hat Mose oder wer auch immer den Psalm geschrieben hat, natürlich nicht gehabt. Das ist natürlich noch mal echt ein obendrauf gesetzt. Ja, all die Mächte der Finsternis sind besiegt worden am Kreuz. Das heißt, wir können diesen Sieg vom Kreuz von Golgatha über uns proklamieren. Wir müssen uns nicht selber abstrampeln, sondern wir vertrauen dem Herrn, dass er uns gerettet hat und dass er stärker ist wie jede Macht der Finsternis. Und da gibt es einen schönen Vers in Kolosser 1,13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Ja, das heißt, er bewahrt uns nicht vor allen Versuchungen, ja. Das ergibt jetzt nachher noch der Textverlauf vom Psalm. Aber dennoch dürfen wir wissen, der Sieg ist schon vollbracht. Dann kommen wir zu Vers 5. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Also ich habe euch mal unsere Trude mitgebracht mit ihre Küken und die sind wirklich geborgen da drin. Also wenn es kalt ist, dann schlüpfen die unter die Federn von ihr und unter den Federn ist ungefähr 38 Grad. Es ist kuschelig, es ist warm. Nachts gucken sie manchmal, wenn ich reingucke, gucken die mir im Köpfchen aus den Federn raus. Es ist unglaublich süß. Also stellt so das Bild der Geborgenheit schlechthin dar. Und Gott möchte diese Geborgenheit für uns sein, ja. Diese Geborgenheit ist auch ein Grund, warum du Gott vertrauen kannst. Bei ihm kannst du diese Geborgenheit finden, wenn du zu ihm kommst, wenn du nah bei ihm bist, so wie die Küken bei der Henne. Ja, da gibt's ein ganz schönes, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich erzähl's euch mal. Das kennt man vom Kinderdienst vielleicht. Da war eine Henne mit ihren Küken und die war in so einem kleinen Holzhäuschen drin. Jetzt ist dummerweise ein Brand ausgebrochen und das ganze Haus ist abgebrannt. Und die Henne war da drin natürlich, ist mit verbrannt, verkohlt. Und da hat man die Henne hochgehoben und darunter waren die lebendigen Küken. Und ich finde, das ist echt ein süßes Bild, ein tolles Bild. Gott beschützt uns. Die Henne hat ihr Leben gegeben. Die hat die Küken vor dieser extremen Hitze wirklich bewahrt, ja, weil sie ihre Flügel ausgebreitet hat. Und so ist Gott, ja. Er bewahrt, er beschützt uns. Und das finde ich ein ganz schönes Bild, eine ganz schöne Geschichte dafür. Und dann geht's hier weiter. Unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Genau. Seine Treue und sein Schirm ist Schild. Seine Treue ist Schirm und Schild. Genau. Gott ist treu. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage hier, weil wir sind nicht immer treu, ja. Wir sind manchmal auch in Versuchungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht Gott immer treu gewesen, ja. Zwischendrin zweifle ich dann auch mal und bin dann ein Stück weit auch untreu. Aber Gott bleibt immer treu und das ist der Schild, den wir auch haben, ja. Und selbst wenn du mal untreu bist und du bist mal ein Stück weiter weg von Gott, er hebt immer noch sein Schild über dich und du bist immer noch sein Kind, ja. Das ist das Schöne, ja. Und er kümmert sich immer noch um dich und er beschützt dich immer noch, ja. Und er hat immer offene Arme für dich, ja. Offene Flügel, dich wieder zu bergen, ja, wie eine Henne ihre Küken, ja. Und das finde ich so schön, ja, dass er immer treu bleibt. Und da gibt es einen schönen Vers in 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Dann geht's weiter, Vers 6. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Also offensichtlich war der Psalmist in einigen Problemen drin, ja. Wenn da Pfeile fliegen, dann könnte man meinen, da geht's um Krieg. Und was da in der Nacht ist, gewesen ist, wissen wir jetzt nicht genau. Und trotzdem, ja. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist natürlich echt eine starke, steile Aussage, ja. Wenn wirklich richtig Riesenprobleme da sind, ja, eine Kriegssituation vielleicht, und du brauchst dich nicht zu fürchten, ist natürlich echt eine steile Aussage, ne? Aber es ist möglich, dahin zu kommen. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Es ist okay, wenn du Angst hast. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und es gibt einen Weg, denke ich, einfach Glauben zu lernen. Und das beschreibt der Psalm 91. Wir gehen mal zum nächsten Vers, der da noch im Prinzip dazugehört. Jetzt steigert sich das Ganze ja im Prinzip nochmal. Vor der Pest, die im Finsteren schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Also, ich sag mal, die Pest, ja, im Mittelalter. Ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, aber da sind 20 Millionen Leute in Europa gestorben an der Pest. Also die Pest ist wirklich ein ganz übles Ding. Und stell dir mal vor, wir hätten jetzt so eine Seuche hier. Die Hälfte deiner Bekannten und Verwandten sind alle tot. Und du siehst schon die Nächsten, die haben irgendwelche dunklen Beulen am Körper und sehen komisch aus. Und dann zu sagen, ich habe keine Furcht, ne? Das ist wow. Das ist eine ganz schöne, das ist stark. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Weil ich denke, wir kommen vielleicht, ich möchte es nicht, aber vielleicht kommen wir auf Zeiten zu, die nicht mehr so einfach sind, die nächsten Jahrzehnte. Und vielleicht müssen wir so ein Vertrauen lernen. Jetzt stellt euch mal vor, wir als Christen, ja, ich meine, die Welt sieht uns ja ein bisschen als altbacken und verschroben, vermute ich mal, ja. Es kommen, ja, im Augenblick sind ja viele ungläubig in Deutschland. Aber stellt euch mal vor, da ist eine Panik in der Welt und wir sind cool, weil wir Gott vertrauen, weil wir wissen, unser Leben ist in Gottes Hand. Wisst ihr, was das für ein Zeugnis ist, wenn die Welt um uns herum dunkler wird, es mehr Ängste gibt und wir bleiben ruhig, weil wir das gelernt haben oder dabei sind zu lernen? Das ist ein riesen, riesen Zeugnis. Und ich möchte euch auch ein praktisches Beispiel dafür geben. Die Koriten Boom, die kennt ihr sicherlich alle, vermute ich, ja. Das ist ja auch ein großes Glaubenszeugnis, ihr ganzes Leben, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, die Corinne Boom hatte die Angewohnheit scheinbar, mittags in ihr Haus, ich glaube, die war im Dachgeschoss sogar, sich in Mittagsschlaf zu machen. Der hat gemeint, den braucht sie. Und da fielen aber die Bomben, ja. Also die Leute waren dann im Keller, wenn die Bomben kamen. Aber Corinne Boom hat gesagt, sie vertraut Gott und sie weiß, wenn sie sich jetzt da oben ins Bett legt, wird nichts passieren in ihrem Dachgeschoss. Und die hat sich da hingelegt. Das ist natürlich, ich möchte euch nicht zur Leichtsinnigkeit verführen. Sowas musst du natürlich wissen von Gott, ja. Also als ich erste Mal auf die Philippinen gefahren bin, in die Slums gegangen bin, war es so, ich kannte niemanden aus der Gemeinde dort vor Ort, ja. Ich hatte keine Kontakte dort hinein. Mein Übersetzer war ein Taxifahrer und ich wollte dahin fahren mit einer zweiten, mit einer aus der Gemeinde. Das wurde mir dann verboten von ganz, ganz oben, von der Muttergemeinde. Die haben gemeint, es ist viel zu gefährlich, was du da machst. Wegen uns kannst du gehen, aber nur alleine. Das heißt, ich wusste aber, wusste, dass ich wusste, ich soll auf die Philippinen und ich soll in die Slums gehen. Denen war das alle zu gefährlich. Dann bin ich auch noch alleine gegangen. Dann hatte ich einen Taxifahrer, der hat mir übersetzt. Das war dann nochmal eine andere Story, aber auf jeden Fall, irgendwie hat es geklappt, dass dann auch so 10 Leute oder was zusammenkamen zu den Predigten. Das war ganz einfach. Ich hatte noch nicht viel Erfahrung und auch noch kein Essen dabei gehabt und was mal alles eigentlich noch wichtig wäre zu machen. Aber interessant war, der Taxifahrer hat dann auch die Polizei gerufen, weil er gemeint hat, na ja, Martina, wenn du in die Slums da reingehst, ich rufe jetzt die Polizei, dass die da drumherum sind. Und ich bin trotzdem reingegangen. Die waren da drin nämlich nicht. Weiß nicht, haben sie sich nicht reingetraut. Aber mir ist nichts passiert. Die haben mich halt reingerufen. Ich sollte beten für einen kranken Mann. Und ich wusste, dass der Schutz Gottes da ist. Und so schwierigen Situationen musst du einfach wissen, da musst du einfach Gott gehört haben. Und dann kannst du dich auch mal was wagen, was vielleicht ungewöhnlich ist. Und das sowas kannst du machen, wenn du deinen Gott gehört hast. Und vielleicht brauchen wir so einen Glauben alle wieder, je mehr wir in die Endzeit hineingehen, dass wir Gott vertrauen in Situationen, in die wir nicht hineingegangen sind, sondern die einfach um uns herum hereinbrechen, sage ich mal ein Stück weit. Genau. Dann machen wir mal den nächsten Vers. Gucken wir mal ganz kurz. Ja. Wir machen noch einen Vers und dann machen wir es so, dann teilen wir das ganze Ding in zwei und dann machen wir nächste Woche weiter, weil wir schon 11:30 haben und wir haben noch Mahnwache. Einen Vers machen wir aber noch. Ob 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Jetzt muss man sagen, dass es uns nie trifft. Das ist so eine Sache, ja. Uns treffen schon auch Krankheiten und dies und jenes. Und auch wenn du ins Alte Testament hineinschaust, die Klagepsalmen zum Beispiel sind voll davon, dass es natürlich auch Dinge durchgedrungen sind zu uns. Aber vielleicht kann man diesen Vers so verstehen. 10.000 fallen zu deiner Rechten, ja. Die fallen, ja. Die Leute fallen um dich rum, ja. Und du stehst. Wenn du mal in die Waffenrüstung reingehst, Epheser 6, ja, da wird ja dann so ein bisschen aufgezählt, ja, wenn du Glauben hast, dies und jenes alles hast, ja, den Brustpanzer der Wahrheit und so weiter, wenn du das alles hast, ja, der Gerechtigkeit, genau, und dann kannst du stehen, ja, du sollst die Waffenrüstung anziehen, damit du stehen bleiben kannst in schwieriger Zeit. Und vielleicht kann man den Vers auch so verstehen, dass du eben stehen kannst, ja, dass du nicht umfällst im Glauben und in der Frustration in ein tiefes Loch fällst, sondern dass du mit deinem Gott im Vertrauen stehen bleiben kannst, ja, trotz vielleicht, was weiß ich, negativer Gefühle, schwieriger Situationen, Krebskrankheiten, Schwachheiten, was auch immer du an Herausforderungen eben einfach auch hast. Ich habe noch ein schönes Beispiel dafür mitgebracht. Der Luther zum Beispiel, ja, der hat 6 Kinder gehabt mit seiner Katharina und 2 sind gestorben. Eins war ein Baby, das ist gestorben, ganz jung. Und das andere, das war die Magdalena, die war schon im Teenie-Alter und das war ein ganz lebensfreudiges Mädchen, ja. Der Luther hat dieses Kind wirklich geliebt. Das Kind ist aber in seinen Armen gestorben. Und das hat ihn echt zu schaffen gemacht. 3 Jahre später noch erzählt er, quälte ihn immer noch der Tod dieses Kindes, ja. Aber dennoch, was interessant ist, nach dem Tod dieses Kindes, da wird er einige Tiefen auch durchgemacht haben, aber letztendlich ist er stehen geblieben. Er hat danach über das Buch Genesis eine Abhandlung geschrieben, ja, eine Auslegung. Die war wohl super, super tiefgehend. Vielleicht führen schwierige Situationen auch zu einem tiefgängigen Glauben, den du so gar nie haben würdest. Alles können wir natürlich nicht ergründen an Schwierigkeiten, die uns im Leben begegnen. Aber ich fand, Luther war da echt ein Vorbild. Er hat weitergemacht mit seiner reformatischen Aufgabe, ja. Er ist weiter an seiner Berufung dran geblieben, ja. Er hat nicht aufgegeben, trotz einiger Schwierigkeiten. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, den ich euch genannt habe. Da gab es ja noch ganz andere Probleme mit Luther. Ja, er hat später noch Nierensteine gehabt, Herzprobleme und auch politisch ging ja auch einiges ab mit diesen Bauernkriegen. Aber Luther ist dran geblieben. Und bleib einfach treu in deiner Berufung, auch wenn es manchmal schmerzliche Umstände gibt. Ich denke, wir werden stärker daraus hervorgehen, wenn wir eben die Schritte gehen, die hier einfach wichtig sind. Und ich würde euch die nochmal ganz kurz nennen. In der Nähe Gottes bleiben, ja. Wissen, dass er dein Retter ist, ja. Dann wirklich auch Proklamationen sprechen, ja. Vor was fürchte ich mich? Ganz bewusst mal nachzudenken, vor was fürchte ich mich und dagegen setzen, nein, ich vertraue Gott in dieser und jener Situation, sich das ganz bewusst vor Augen zu malen und dann auch dieses ein Vertrauensbekenntnis wirklich zu sprechen. Und das wird dich stärken. Genau, und dann würden wir einfach nächste Woche weitermachen und ich würde jetzt noch ein Gebet sprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen und innerlich mitsprechen. Ja, Gott, und wir danken dir für diesen wunderbaren Psalm 91. Und wir danken dir auch für die vielen Menschen um uns herum, die uns da einfach ein großes Glaubensvorbild sind, wie der Luther, wie die Koritten Boom und andere Menschen. Und eben auch Mose oder wer auch immer diesen wunderbaren Psalm geschrieben hat. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, in schwieriger Situation uns daran zu erinnern, nicht von dir wegzulaufen, sondern zu dir hinzukommen, um eine Offenbarung zu bekommen, dass wir dir vertrauen können, dass du unsere Burg bist in schwieriger Situation, dass du uns rettest und dass der Sieg schon vollbracht ist am Kreuz von Golgatha, auch wenn wir es vielleicht, selbst wenn wir es hier nicht auf der Erde erleben, dass dieser Sieg spätestens im Himmel für uns alle massiv durchbrechen wird. Und ich danke dir, dass wir in dieser Weise einfach tief, dir ganz tiefgehend wirklich vertrauen können. Und dass du uns hilfst, wirklich zu dir zu kommen, wie die Küken unter die Henne schlüpfen, dass wir wirklich in deine Nähe kommen. Und dass wir uns da nicht von abhalten lassen und dass wir nicht in die Schlingen des Feindes hineindappen. Und selbst wenn wir hineindappen, dass wir wieder neu aufstehen und deinen Sieg proklamieren und dass wir wieder neu in deine Nähe kommen, um diese Glaubenszuversicht einfach wieder neu in unserem Herzen zu empfangen. Amen.